Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Mein Name ist Wolfgang Schmidt. Die Zeiten, in denen diejenigen, die bis in den Abend hinein im Büro saßen und deshalb als Helden der Arbeit gefeiert wurden, die neigen sich so langsam aber sicher dem Ende entgegen. Raus aus dem Hamsterrad und rein in New Work. Flexiblere Arbeitszeiten und gleichzeitig mehr Freude an der Arbeit. So lautet nun die Forderung. Die Vier-Tage-Woche ist nur eines von vielen Beispielen für den Wunsch nach einer im wahrsten Sinne des Wortes neuen Zeitrechnung. Im Zuge des Fachkräftemangels kommen Unternehmen dem Wunsch nach mehr individuellen Lösungen entgegen, auch gegenüber leitenden Angestellten. Der Anteil der in Teilzeit Arbeitenden ist unter Führungskräften in den vergangenen 10 Jahren von immerhin 5% auf 13% gestiegen. Seit 2015 arbeitet auch Johanna Fink als Managerin in Teilzeit. Mit ihrem Podcast Teilzeit Talente berät sie Unternehmen zum Thema und hat auch ein Buch geschrieben. Das heißt, so wird Führung in Teilzeit zum Erfolg. Das Buch ist gerade erschienen, frisch auf dem Markt, und ich habe es gelesen, sehr lesenswert. Heute ist Johanna unser Gast. Hallo, schön, dass du bei uns bist.
Ja, hallo Wolfgang, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Warum heißt das, das war mein erster Gedanke, als ich den Buchtitel gesehen habe, warum heißt das Buch eigentlich So wird Führung in Teilzeit zum Erfolg? Ich meine, beim Lesen wurde mir klar, weshalb, aber warum heißt das Buch nicht So wird Teilzeitarbeit zum Erfolg? Mhm. Weil Teilzeit betrifft ja nicht nur Führungskräfte, sondern eine ganz breite Basis an Beschäftigten.
Ja, dazu muss ich ein bisschen was über meinen eigenen Werdegang erzählen. Du hast schon gerade gesagt, ich arbeite seit 2015 in Teilzeit und um es genauer zu formulieren, ich führe seit 2015 in Teilzeit. Ich bin quasi parallel oder in meiner ersten Schwangerschaft Führungskraft geworden oder wurde damals gefragt und bin dann in Teilzeit in die Führungsposition eingestiegen. Das heißt, ich kenne Teilzeitarbeit jetzt aus der persönlichen Perspektive tatsächlich nur aus der Führungsrolle raus. Das ist mal der eine Grund, warum ich ein Buch über Führung und Karriere in Teilzeit geschrieben habe. Und der andere Grund ist, dass ich im Laufe der Jahre gemerkt habe, dass dieses Thema unglaublich unterbelichtet ist. Also dass es dazu ganz wenig Informationen, Wissen, Best Practices und auch sichtbare Role Models gibt. Und du hast auch gerade schon meinen Podcast erwähnt. Ich habe dann tatsächlich 2021 aus Interesse raus auch diesen Podcast gelauncht und habe angefangen, mit Teilzeitführungskräften, UnternehmensvertreterInnen und ExpertInnen über Führung und Karriere in Teilzeit zu sprechen und habe da unglaublich viel über das Thema gelernt. Und schlussendlich ist dann tatsächlich ein Buch draus entstanden, weil ich gemerkt habe, da ist eine Lücke auf dem Buchmarkt, die ich gerne füllen möchte.
Mhm. Du schreibst aber, dass du diverse Zweifel hattest, erstmal das Buch zu schreiben und dann wahrscheinlich auch vorher in Teilzeit zu gehen. Was ging da in dir vor? Was hat dich davon abgehalten, ganz spontan zu sagen, so, das mache ich jetzt?
Ja, also ich habe tatsächlich gesagt, ja, das mache ich jetzt, aber mit dem, wie du beschreibst, mit so einem Gefühl, oh Gott, wie kann das funktionieren? Weil mir genau das gefehlt hat, was ich jetzt versucht habe, auch mit dem Buch und mit dem Podcast zu liefern, nämlich Beispiele, wie es gehen kann. Ich war einfach in meinem Umfeld, sowohl privat als auch beruflich, die einzige Person, die diesen Weg gegangen ist. Es gab niemanden, an dem ich mich orientieren konnte, und jetzt im Nachhinein gesehen, wäre es schon schön gewesen, sich Best Practices angucken zu können und auch das Gefühl zu haben, nicht die Einzige zu sein, die in dieser Rolle unterwegs ist. Was ja faktisch, du hast es ja gerade erwähnt, die Zahlen, es gibt sie ja, die Teilzeitführungskräfte, es gab sie auch damals schon noch nicht so viel wie heute, aber auch da hätte es ja eventuell Möglichkeiten zum Austausch gegeben und die Möglichkeit auch von anderen zu lernen. Und so war es halt einfach so, dass ich da schon mit einer großen Ungewissheit reingestartet bin, die sich dann sehr schnell auch aufgelöst hat, muss man auch sagen. Also ich habe sehr schnell gemerkt, dass das Modell sehr gut funktioniert, dass die Unterstützung von meinem Team da ist, von meinem Vorgesetzten da ist, und ich habe das ja dann auch viele Jahre gemacht, erst alleine und später dann nach dem zweiten Kind auch in einem Tandem. Und gleichzeitig habe ich im Nachhinein wirklich sehr stark gemerkt, dass mir dieses Wissen, diese Beispiele, Best Practices sehr viel weitergeholfen hätten.
Mhm. Was war denn da die größte Herausforderung? Hast du dich da auch am Anfang nicht so recht getraut, weil du nicht wusstest, was dich erwartet, wie die Reaktion deiner Vorgesetzten ist, oder was war der Grund, der Hauptgrund, die Haupthürde?
Ja, also mein Vorgesetzter tatsächlich war es nicht, muss man ganz klar sagen. Der hat mich ja in der Schwangerschaft gefragt, oder beziehungsweise er hat mich gefragt, ob ich die Rolle übernehmen würde. Ich habe dann gesagt, ja, ich bekomme jetzt erst mein Kind. Dann hat er gesagt, ja, okay, wann kommst du wieder und mit wie vielen Stunden? Also da war mir ziemlich klar, dass da Unterstützung da ist und dass der mich gerne auf der Position haben möchte. Es war wahrscheinlich eher die Frage, zum einen, du hast es gerade schon angesprochen, wie ist die Akzeptanz beim Team, aber auch bei den Kollegen. Und zum anderen auch, wie kann es denn eigentlich funktionieren? Also ich musste mir halt das alles selber erarbeiten und habe da viel auf mein Bauchgefühl gehört. Gott sei Dank, muss ich sagen, im Nachhinein. Ich hatte mich davor auch schon, ich habe in einem agilen Projektumfeld gearbeitet, habe mich viel mit Themen wie Agile Leadership und Führung auch beschäftigt. Das heißt, ich hatte schon meine Ideen und Gedanken, wie ich mal führen möchte. Das ist dann in Teilzeit gekommen. Es war dann eher ein Zufall, aber diese geistige Vorbereitung und auch diese Erfahrung als Projektleiterin hat mir sehr viel geholfen, weil ich einfach gelernt habe, Menschen zu führen, ohne disziplinarische Weisungsmacht zu haben. Und ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Vorbereitung im Nachhinein.
Das heißt, mit anderen Worten, du hattest gar nicht die großen Vorbilder. Du hast ja eben von Role Models gesprochen. Die gab es einfach nicht. Und gibt es die heute überhaupt in vermehrter Form?
Ja, also heute gibt's die und viele davon tauchen in meinem Buch auf oder auch im Podcast und auch wenn man heute sich in den sozialen Medien bewegt, dann gibt es ganz viele Geschichten von Menschen, die in Teilzeit Karriere machen auf die verschiedenste Art und Weise. Ein sehr prominentes Beispiel ist Katie Rüber von Otto, die dort Vorständin ist in 80% Teilzeit und auch das Vorwort für mein Buch geschrieben hat. Und so jemand, glaube ich, hätte mir damals schon auch nochmal mehr Schwung gegeben und hätte mir einfach sehr geholfen, um zu sehen, okay, das scheint irgendwie zu gehen, also werde ich es auch hinbekommen. Ich habe es dann hingekriegt, aber ich glaube, es wäre einfach leichter gewesen mit so Vorbildern im Kopf und vor allem auch mit diesem Wissen und Erfahrungen, also von diesem Wissen und Erfahrungen anderer zu profitieren. Weil wenn ich heute da drauf schaue, dann sehe ich eben, es gibt sehr verschiedene Wege, das zu machen, wie Führung in Teilzeit funktionieren kann, werden wir vielleicht nachher auch noch drüber sprechen. Und es geht dabei sehr darum, den passenden Weg zu finden, so für sich selbst, der zur Organisation passt, zum Team, zur Aufgabenstellung. Und da kann man sich heute wirklich aus so einem Werkzeugkasten aus verschiedenen Modellen und Beispielen bedienen und sich daraus dann sein eigenes Modell zimmern.
Teilzeit ist ja, das geht aus deinem Buch hervor, ja auch so etwas wie sich selbst etwas Gutes tun, also quasi gesund zu leben. Du schreibst ja, Zitat, der Wunsch nach Teilzeit ist an vielen Stellen die gesunde Reaktion der Menschen auf ein krankmachendes System. Das musst du mal genauer erläutern.
Ja, also was meine ich damit? Ich spiele damit sehr stark auf den 8-Stunden-Arbeitstag an. Also wenn wir uns gucken, wie ist denn diese Idee entstanden? Also diese sogenannte Vollzeit, von der wir immer sprechen, ist ja ein Konstrukt. Also ein Konstrukt, das wir uns geschaffen haben, das auch nicht einheitlich ist. Also Vollzeit bedeutet irgendwas in Deutschland zwischen 35 und 42 Stunden, irgendwo da dazwischen. Also auch das ist ja nicht einheitlich. Und wenn wir uns gucken, wie ist denn diese Idee des 8-Stunden-Tages entstanden? Ja, die Idee war, okay, der Mensch hat 8 Stunden zum Schlafen, 8 Stunden zum Arbeiten und 8 Stunden Freizeit. Das klingt erstmal super. So. Das Problem ist nur, was in dieser Rechnung fehlt, ist das ganze Thema Care-Arbeit oder unbezahlte Arbeit. Und warum diese Idee des 8-Stunden-Tages lange funktioniert hat? Naja, es gab da eine mehr oder weniger unsichtbare Ressource, die diese Arbeit erledigt hat. Und wenn wir heute eben in einen klassischen Doppelverdiener-Haushalt mit 2 Kindern schauen, dann fehlt diese Ressource an allen Ecken und Enden. Wenn man sozusagen diesem Ideal dann hinterher hechelt, muss ich schon fast sagen, dann wird es eben schnell schwierig, weil diese Care-Arbeit bleibt ja, sei es im Sinne von Haushaltsarbeit, im Sinne von, ich muss ja alles möglich tun, muss mich um meine Wohnung kümmern, ich muss einkaufen, wenn ich Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, dann brauchen die Zeit, ich muss mich um mich selber kümmern. Das sind alles Dinge, die dann ganz schnell hinten runterfallen, wo die Rechnung einfach nicht mehr aufgeht.
Ich fand interessant, du hast das Thema Teilzeit auch in einen oder Teilzeitarbeit in einen sozialen Kontext gestellt. Und anderem hast du gesagt, mit dem politischen Rechtsdruck wird manches nicht besser oder nicht leichter. Wie bringst du das in Verbindung miteinander?
Ich glaube, dass wir als Gesellschaft, also dass Gesellschaft sich sehr stark dadurch ausmacht, dass wir Zeit haben, uns auch umeinander zu kümmern. Und wenn jeder quasi nur in seinem Hamsterrad rennt und wirklich nur noch das Notwendigste irgendwie erledigt bekommt, dann fehlt Zeit für andere Dinge. Es fehlt Zeit, ich meine jetzt gar nicht unbedingt politisches Engagement, aber es fängt an bei, ich kümmere mich um meine Nachbarn oder habe meine Nachbarschaft im Blick. Es geht um Freunde, es geht um familiäre Beziehungen, es geht aber auch um gesellschaftliches Engagement, vom Sportverein angefangen bis hin zur Suppenküche, ganz egal. Aber diese Dinge brauchen Zeit. Und in einer Gesellschaft, wo diese Zeit nicht mehr da ist, wo jeder nur in seinem kleinen Mikrokosmos quasi irgendwie ums Überleben rödelt, glaube ich, geht was verloren. Und ich glaube, da geht auch ja Zusammenhalt verloren, einfach in der Gesellschaft, den ich für sehr wichtig halte.
Ich gehe davon aus, oder ich stelle das Ganze jetzt mal oder nochmal neu, also Konservative, die neigen ja vielleicht eher dazu als Progressive, das Frauenbild folgendes Frauenbild zu sehen, die Frau gehört an den Herd, hat sich um die Familie zu kümmern, um die Kinder und so weiter. Das meinst du womöglich auch damit, ne? Dass dieses Rollenbild ja immer noch vor allen Dingen Frauen als Teilzeitkräfte sieht.
Genau, es sieht Frauen als Care-Arbeitende und damit auch maximal als Teilzeitkräfte. Wenn ich, wir haben ja vorhin, wenn wir in diesen 8-Stunden-Schemata denken, dann ist ja die Care-Arbeit quasi auch ein voller Job. Und wir kommen so ein bisschen aus einer Entwicklung, wo halt die Frauen dann auch noch arbeiten dürfen, bestenfalls in dem, was sie eh schon tun müssen. Das funktioniert mehr oder weniger gut, meistens eher weniger gut. Und mir geht es ganz stark darum, ich möchte niemandem ein Lebensmodell vorschreiben. Ich glaube, es ist absolut legitim, dass jeder sich sein Modell wählt. Und das kann eben so aussehen, dass eine Person, also wenn wir jetzt von einer Paarbeziehung reden, mit Kindern beispielsweise, dass eine Person zu Hause die Care und die Care-Arbeit und die Kinder übernimmt und die andere Person die Erwerbsarbeit. Das ist völlig legitim. Das kann der Mann sein, der arbeiten geht, oder auch die Frau, die arbeiten geht. Das gibt es auch übrigens. Ist ein Modell, das gewählt werden kann. Ein zweites Modell ist eben, dass man sich dafür entscheidet, dass eben einer sozusagen den Zuverdienst macht und der andere den Hauptteil der Erwerbsarbeit, auch das ist legitim. Und das dritte Modell ist aber eben das, dass man sich vielleicht dafür, dass sich beide PartnerInnen sagen, okay, ich habe Ambitionen, ich möchte mich beruflich weiterentwickeln, ich möchte auch ein bestimmtes Zeitbudget für Erwerbsarbeit zur Verfügung haben. Und das funktioniert dann halt oft nur, indem beide Partner zumindest eine gewisse Zeit lang in Teilzeit arbeiten. Und wenn man in die Statistik schaut, dann sieht man heute eben, dass 42% aller Väter sagt, ja, ich möchte gerne eine gleichberechtigte Aufteilung von Care- und Erwerbsarbeit mit meiner Partnerin leben in der Regel. Und das ist ja eine relevante Gruppe. Es gibt auch Gruppen, die sagen genau das Gegenteil. Die sagen, nee, ich möchte da eine klare Aufteilung, ich verdiene das Geld, meine Partnerin bleibt zu Hause, ist alles fein, darf jeder machen, was er will. Wichtig ist mir nur, dass es die Möglichkeit gibt und eine Wahlfreiheit gibt. Und diese Wahlfreiheit, an der hapert es einfach aus verschiedenen Gründen aktuell.
Nochmal eine zeitliche Rolle rückwärts. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du in der IT-Branche gearbeitet, richtig?
Ja, genau.
Man geht ja mal davon aus, die IT-Branche, die ist ein Stück weiter als andere Branchen. War das damals so? War die Akzeptanz von Frauen und wahlweiser Arbeitsmodelle schon in der IT-Branche eher gegeben als in anderen Branchen womöglich?
Das weiß ich nicht. Also ich stimme dir zu, wenn du sagst, die IT-Branche ist weiter in Anführungsstrichen, wenn man mit weiter damit meint, dass sich dort die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet oder Arbeit organisiert, in den letzten Jahren und Jahrzehnten zum Beispiel durch Frameworks wie Scrum in der Softwareentwicklung stark verändert hat. Dadurch haben sich andere Arbeitsweisen entwickelt, die tatsächlich für Teilzeit zuträglich sind, aus verschiedenen Gründen. Gleichzeitig glaube ich jetzt, dass meine Möglichkeit, die ich hatte, eben dort in dieser Rolle zu starten, wenig mit der Branche zu tun hatte, sondern vielmehr einfach mit den handelnden Personen, muss man ganz klar sagen. Da war einfach jemand, der wollte mich auf dieser Position haben. Und der hat halt gesagt, okay, ich hätte die gern, jetzt egal, wie viele Stunden die arbeiten kann.
Gut, du hast aber jetzt, nachdem du dich praktisch selbstständig gemacht hast, ja auch, hast du ja viel mit Leuten, mit Menschen, mit Branchen zu tun. Wie sieht's da aus in deinem Podcast? Mit welchen Problemen wenden sich die Unternehmen an dich? Sind es Arbeitgeber oder sind es auch Arbeitnehmende? Wer ist da dein Kunde oder deine Kundin?
Ja, also wir sind tatsächlich mit Teilzeittalente ein reiner B2B-Anbieter. Wir beraten und begleiten Unternehmen, heißt aber das natürlich auch, dass wir natürlich auch mit Teilzeitführungskräften arbeiten, also entweder in Form von Mentorings oder Coachings zum Beispiel. Wir machen auch natürlich Trainings und Workshops, aber wir werden immer durch die Unternehmen beauftragt. Und da gibt es aus meiner Sicht so zwei große Motivationen, die Unternehmen dazu bringen, mit uns zu arbeiten. Der eine Grund ist tatsächlich das Thema Fachkräftemangel. Da werden wir vielleicht auch noch darauf zu sprechen kommen. Und der andere Grund ist das Thema, oder es sind eigentlich drei Themen, also Fachkräftemangel. Der zweite Grund ist das Thema Diversität. Also wenn es eben um die Frage geht, wenn Unternehmen sich vornehmen, einen größeren Frauenanteil gerade in Führungspositionen zu haben, dann geht es eben oft auch mit einer Flexibilisierung der Führungsmodelle einher. Und der dritte Grund tatsächlich, und der glaube ich, wird auch in Zukunft eine größere Rolle spielen, ist das Thema Produktivität. Also wie können wir Teilzeitarbeit produktiv in unsere Organisation etablieren? Wie kann das funktionieren, dass wir guten Output liefern, auch bei einem hohen Anteil von Teilzeitkräften? Das ist so eine Frage, glaube ich, mit der sich viele Organisationen heute beschäftigen.
Jetzt weiß man ja inzwischen, dass Wir müssen aus wissenschaftlicher Perspektive, dass mehr arbeiten, also zeitlich mehr arbeiten, nicht unbedingt mehr Produktivität heißt. Herrscht dieses Denken in den Unternehmen oft noch vor?
Also bei meinen Kunden wahrscheinlich eher nicht. Sagen wir mal
Logisch,
so.
eigentlich.
Also genau, also es ist ja schon so, die Leute, die sich an uns wenden, sind in der Regel Organisationen, wo erkannt wurde, dass das ein Thema ist. Und da geht es dann eben die Frage, okay, wie kann es jetzt gehen, wie kann es funktionieren? Aber ich glaube, was du gesagt hast, ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass Produktivität kein lineares Ergebnis von Arbeitszeit, also Produktivität ist nicht gleich Arbeitszeit. Das ist kein lineares Verhältnis. Und das spricht ja auch wiederum dagegen, also wir haben jetzt ja auch mit der Forderung nach der Überstunde wieder zu tun auf politischer Ebene, und das ist ein Grund, warum ich glaube, dass dieser Weg eben nicht der richtige ist, weil wir wissen eben auch aus der Arbeitszeitforschung, dass höhere Arbeitszeiten, da habe ich mal ein tolles Interview auch mit einem Arbeitszeitforscher übrigens gemacht im Podcast, dass eben höhere Arbeitszeiten nicht automatisch zu mehr Produktivität führen. Also diese industrielle Denke funktioniert in vielen Jobs eben heute nicht mehr. Die Fehlerquote steigt, die Leute werden eher krank. Also es gibt eben ganz viele negative Aspekte, jetzt schon mal erstmal auf der individuellen Ebene, aber tatsächlich auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Ganz spannendes
Dabei
Thema.
Gehen ja viele Politiker noch davon aus, dass es so laufen könnte, wie ich gerade erzählt habe, ne? Die Arbeitsstunden hoch, die Arbeitslebenszeit auch hoch. Wie siehst du denn die Rahmenbedingungen, die politischen denn generell? Ich meine, es geht ja auch um Kindergärten, es geht um Möglichkeiten, halt die Kinder unterzubringen und so. Wie siehst du die politischen Rahmenbedingungen?
Ja, komme ich gleich drauf. Ich würde gerne vorher noch was anderes sagen, weil du gesagt hast,
Ja,
in der
gerne.
Politik wird das oft immer noch gesehen. Ich habe jetzt gerade wieder gelesen einen sehr spannenden Bericht des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Da ging es um die Frage, ja, was ist jetzt eigentlich mit dem Fachkräftemangel? Gibt es den jetzt oder gibt es den nicht sozusagen? Und da wurde massiv vor einem demografischen Schock gewarnt, immer noch. Also auch wenn wir jetzt gerade das Gefühl haben, na, irgendwie hier werden in vielen großen Unternehmen Leute entlassen. Diese demografische Entwicklung wird ab 2027 so die Wissenschaft oder der Beirat massiv zuschlagen. Und bis 2035 könnten wir eben bis zu 7 Millionen Arbeitskräfte weniger haben in Deutschland. Das ist mal sozusagen die demografische Schiene. Und was sind die Lösungsansätze, die da formuliert werden? Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Nämlich der erste Lösungsansatz ist die Erhöhung der Produktivität durch Bildung, KI und Digitalisierung. Und der zweite Lösungsansatz ist, dass sich die Politik darum bemühen müsse, dass die Menschen mehr arbeiten können und wollen. Und damit kommen wir zu den Rahmenbedingungen. Und Teilzeit zahlt tatsächlich aus meiner Sicht auf diese beiden Säulen ein. Warum? Und das auch aus dem Bericht. Da wird formuliert, dass wir allein dadurch, wenn wir insbesondere Mütter zu einer vergleichbaren Erwerbsbeteiligung wie zum Beispiel in Schweden motivieren könnten, dann hätten wir 1,3 Millionen Erwerbstätige mehr. Und auf der anderen Seite, wie du gerade formuliert hast, das Thema Produktivität, wir wissen eben auch, wenn eine Person 12 Stunden arbeitet, ist das nicht unbedingt produktiver, als wenn 2 Personen 6 Stunden arbeiten. Also ich glaube, dass Teilzeit da eine große Rolle spielt. Und jetzt habe ich gerade schon ein bisschen das Wort motivieren hier, also Frauen zur Erwerbstätigkeit motivieren in Anführungsstriche gesetzt, weil ich glaube, wir müssen da sehr aufpassen, was wir Menschen unterstellen. Also ich glaube, dass die meisten Menschen arbeiten und gerade die Mütter, die ich kenne, die in Teilzeit arbeiten, die arbeiten so viel sie irgend können in der Regel, nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern oft auch, weil sie einfach ihre Jobs gerne machen und auch weiter erwerbstätig bleiben wollen. Und gleichzeitig muss man sagen, dass die Rahmenbedingungen für insbesondere für Eltern alles andere als gut sind in Deutschland. Also Hashtag Kitastrophe habe ich gerade wieder gelesen und habe das auch aus eigener Erfahrung erlebt. Also wir sind einfach, das ganze Betreuungssystem in Deutschland, das ist nicht besser geworden. Also seit ich Kinder habe, merke ich da eine deutliche Verschlechterung. Und das lässt sich ja auch in den Zahlen nachlesen. Und ich habe das Gefühl, wir sind da noch lang nicht an der Talsohle angekommen. Und unter diesen Rahmenbedingungen quasi Eltern oder insbesondere Mütter zu mehr Arbeit zu motivieren, halte ich für wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Also da muss man sehr genau hingucken, was man da fordert. Und wenn man eben den Vergleich zieht zu nordischen Ländern wie Schweden zum Beispiel, dann muss man sich einfach angucken, dass diese Länder schon vor vielen, vielen Jahrzehnten eine ganz andere Familien- und Gleichstellungspolitik gefahren haben, als wir uns in Deutschland immer noch tun.
Die Unternehmenskultur, die hängt ja auch so ein bisschen mit der Generation zusammen. Du hast gesagt, die Babyboomer, die sind nicht gerade förderlich, was die neuen Arbeitsmodelle angeht, wenn ich das mal so vorsichtig umschreiben darf. Die scheiden ja bald aus. Machst du die Hoffnung, dass das dann besser wird?
Also so pauschal kann man das natürlich nicht sagen, weil mein ehemaliger Chef zum Beispiel ist auch ein ganz klassischer Babyboomer, der dafür gesorgt hat, dass ich erstmal dahin gekommen bin, wo ich war und mir diese Möglichkeit gegeben hat. Was ich glaube, ich breche das nicht gern auf Babyboomer oder auf Generationen runter, sondern es geht ja um die Frage, eher wie verstehen wir Arbeit, welchen Wert hat Arbeit für uns und wie kann Arbeit auch funktionieren? Und ich glaube, da findet eben, und da hast du recht, mit dieser Verrentung der Babyboomer, da findet gerade schon ein gewisser Umbruch statt. Also man muss ja einfach sich vorstellen, die Babyboomer sind in einer Arbeitswelt groß geworden, wo es immer genug ArbeitnehmerInnen gab. Also noch, ich kann mich sehr gut an Arbeitslosenquoten von über 10% erinnern. Das ist in weiter Ferne und da werden wir auch nicht mehr hinkommen so schnell. Und das ist aber eine Erfahrung, die hat natürlich diese Menschen geprägt, weil die haben immer gewusst, sie sind ersetzbar. Ja, sie sind ersetzbar und wenn sie nicht funktionieren, in Anführungsstrichen, dann macht es halt jemand anders. Und das ist ja eine Erfahrung, die prägt einen einfach in der Art und Weise, wie man zur Arbeit steht und wie man auch zum eigenen Arbeitsplatz steht. Und heute die Menschen, die heute auf den Arbeitsmarkt kommen, die sehen sich ja ganz anderen Rahmenbedingungen gegenüber. Also wir haben eine Arbeitslosenquote, die liegt weit, weit, weit da darunter. Wir haben in vielen Branchen einen Arbeitnehmermarkt, auch jetzt in der Krise. Und ich glaube, das ist einfach was ein Verhältnis zur Arbeit einfach ganz stark prägt. Und ich glaube, diese Veränderung, die wird sich durch alle Generationen ziehen. Also ich spreche da auch wirklich ungern von den Generationen, weil wir wissen eben auch aus der Forschung, dass dieser Wertewandel, also diese veränderte Einstellung zur Arbeit und der Frage, ja, welchen Wert hat Arbeit für mich, wie viel Zeit meines Lebens möchte ich und kann ich eigentlich mit Arbeit, Erwerbsarbeit verbringen, das ist eine Frage, die beschäftigt alle Generationen. Besonders stark tatsächlich die jüngeren Generationen, aber man kann das auch in den älteren Generationen nachweisen, also dieser Trend. Und das sehen wir auch in den Teilzeitzahlen. Also wir haben heute eine Teilzeitquote von 30%, die ja über die letzten Jahre auch konsequent angestiegen ist, der Trend ist ja aus irgendeinem Grund da.
Jetzt wechseln wir mal die Seiten von den Arbeitgebern eher mal zu den Beschäftigten, zu den Arbeitnehmern. Angenommen, ich bin jetzt interessiert an einem Teilzeitjob. Wie finde ich den? Wo suche ich den? Sind die ausgeschrieben? Initiativbewerbung? Oder wie könntest du mir oder was könntest du mir empfehlen?
Ja, also vorneweg ist es leider nicht so einfach. Wenn es einfach wäre, wäre es schön. Das ist so ein bisschen mein Ziel, dass es einfach wird. Aktuell ist es tatsächlich noch nicht so einfach. Ich glaube, generell muss man zwei Fälle unterscheiden. Und zwar, es hängt so ein bisschen davon ab, mit welcher Arbeitszeitquote ich unterwegs bin. Also wenn ich vollzeitnah arbeite, also 80% und aufwärts, also oft dann je nach Vollzeitzahl 30 Stunden plus, dann empfehlen wir ganz stark, und das sagen auch die meisten Karriereberater, mit denen ich spreche, dann macht es absolut Sinn, sich auf Vollzeitstellen zu bewerben. Weil die Menge an ausgeschriebenen Teilzeitstellen ist immer noch sehr, sehr gering. Mein Partner Moritz Orend und ich bei Teilzeittalente, wir betreiben selber eine kleine Jobbörse tatsächlich für Teilzeitstellen auch. Aber da muss man wirklich sagen, also ich kenne die aktuelle Zahl nicht, aber es waren so immer so zwischen 10% und 15% der Stellen, die in Teilzeit überhaupt nur ausgeschrieben sind. Und auf Führungspositionen sind es meines Erachtens noch viel, viel weniger. Und also in dem Fall motivieren wir immer zu einer Bewerbung auf eine Vollzeitposition. Unter der Maßgabe dann aber schon auch im ersten Gespräch, also es geht darum, eingeladen zu werden und dann aber im ersten Gespräch auch mit der Frage rauszurücken, wie schaut's aus, wäre die Position denn auch mit 30 Stunden möglich? So, also ich glaube, da gilt es dann schon, auch Transparenz frühzeitig zu schaffen und nicht erst den Bewerbungsprozess bis zum Ende durchzuziehen. Das halte ich dann auch nicht für fair einem Arbeitgeber gegenüber. Aber man muss einfach ganz klar sagen, wer sich von Anfang an in so einer Prozentzahl mit Teilzeit bewirbt, hat einfach eine viel geringere Chance, eingeladen zu werden.
Also man sollte in die Offensive gehen, ne?
Da würde ich auf jeden Fall
vornherein zu sagen, genau. Ich sage, was ich will und
genau.
Ansonsten gehe ich.
Ja, weiß ich nicht, so würde ich es jetzt, was heißt ansonsten gehe ich? Also die Frage ist ja immer der Unterschied, bewerbe ich mich von außen oder bewerbe ich mich quasi, komme ich aus einer Elternzeit zurück? Sind auch nochmal zwei ganz unterschiedliche Situationen. Aber also die erste Geschichte ist eben, wenn ich vollzeitnah arbeiten möchte, dann würde ich mich immer auf Vollzeitstellen bewerben. So, und der andere Fall ist, wenn ich eben weiß, dass ich in wesentlich geringeren Teilzeitquoten von vielleicht 50% oder 60% unterwegs sein wird, dann macht eine Bewerbung auf Vollzeitstellen nicht unbedingt Sinn, muss man ganz klar sagen. Da geht es dann eben entweder sich auf die raren Teilzeitstellen tatsächlich zu bewerben oder, und ich glaube, das wird auch ein Thema sein, was uns in Zukunft weiter stark beschäftigen wird, zu schauen, ob nicht eine Bewerbung in einem Tandem ein Weg sein kann. Also das Thema Top-Sharing oder Co-Leadership, glaube ich, ist gerade für Menschen oder Leute, die in geringeren Teilzeitquoten Führungsverantwortung übernehmen wollen, ein sehr, sehr guter Weg. Problem an der Stelle ist heute immer noch, einen geeigneten Partner oder eine geeignete Partnerin zu finden. Genau, also es gibt Jobbörsen, aber da ist einfach die Menge an Menschen ist relativ klein und deshalb ist das Matching relativ schwierig.
Wie gehe ich denn vor, wenn ich im eigenen Unternehmen Teilzeit haben möchte, also von Vollzeit auf Teilzeit runterfahre? Gucke ich dann erst, wie die Stimmung im Unternehmen ist? Spreche ich vielleicht mit meiner größten Vertrauensperson, kann ja auch der Vorgesetzte sein darüber. Was mache ich da? Wie gehe ich vor?
Also ich glaube, da gibt es nicht das 1-2-3-Rezept, genauso funktioniert es immer. Wichtig sind aus meiner Sicht drei Dinge. Also erstmal sich zu überlegen, warum will ich das eigentlich? Also was ist meine Motivation? Weil es ist nicht immer der einfachste Weg. Also es muss eine gewisse Motivation dahinter stehen. Ich mache da mal ein Beispiel. Ich war damals eben junge Mutter und habe meine erste Tochter bekommen 2015 und habe einfach gewusst, ich will 2 Nachmittage mit meinem Kind am Spielplatz verbringen können. Und zwar ohne irgendwie am Handy zu hängen, sondern ich möchte 2 Nachmittage die Woche haben, wo ich eben wirklich frei habe. Ich habe dann in einem Modell mit 3 vollen und 2 halben Tagen gearbeitet. So, und das war klar, dass ich das haben möchte. Und da hatte ich einen guten Grund für mich, so, also eine hohe Motivation. Und der zweite Punkt ist dann, sich aus meiner Sicht erstmal schlau zu machen und zu sagen, okay, unter den Rahmenbedingungen, die ich habe, die Arbeitszeitquote, die mir vorschwebt, aber auch die Lage der Arbeitszeiten, was tatsächlich ein wichtiges Thema ist, was könnte denn da funktionieren? Und da gibt es heute eben Möglichkeiten, sich schlau zu machen, über die sozialen Medien, über Bücher, über Podcasts mal zu gucken, was gibt es denn da an Modellen und für sich mal so ein Wunschmodell zu basteln tatsächlich. Also erstmal ein bisschen Wünsch dir was zu machen und zu sagen, okay, wie hätte ich es denn gern am allerliebsten? Und dann tatsächlich mit dem Arbeitgeber ins Gespräch zu gehen. Also ich würde immer mich erst schlau machen, eine Idee entwickeln und dann ins Gespräch gehen. Entweder direkt mit dem Vorgesetzten oder mit dem HR-Bereich. Kommt immer darauf an, wie die Konstellation ist. Auch manche Leute müssen nach der Elternzeit ja auch erstmal wieder einen neuen Platz im Unternehmen finden. Für andere ist klar, ich werde in den oder den Bereich zurückkommen. Ist ja auch ganz unterschiedlich. Und dann auf dieser Basis verhandlungsbereit ins Gespräch zu gehen, aber mit einer Idee da reinzugehen. Weil meine Erfahrung zeigt eben, dass die meisten Unternehmen, es gibt wenige Ausnahmen, aber die meisten Unternehmen haben ja selber eher wenig Erfahrung auch mit diesen Modellen und können deshalb da meistens gar nicht so viel Hilfestellung liefern.
Du hast vom Modell gesprochen jetzt und von Ideen, mit denen man dann in das Gespräch gehen sollte. Da gibt es ja verschiedene Modelle halt. Da sollte man sich also auch schon Gedanken darüber machen, welches Modell das am besten geeignetste wäre. Wenn du diese 4 Modelle mal kurz vorstellen könntest.
Ja, genau. Also unter Modell ist hier gemeint sozusagen, also beim Thema Teilzeitführung oder generell Teilzeitarbeit tatsächlich ist die Kernfrage, ja, wie schaffe ich es denn, dass das Arbeitsvolumen sich auf eine geringere Arbeitszeit abbilden lässt? Das ist ja eine Kernfrage, die es zu beantworten gilt und dafür gibt es verschiedene Lösungen. Die erste Lösung ist, und die funktioniert in der Regel nur bei sehr vollzeitnahen Positionen, das sogenannte vollzeitnahe oder Effizienzmodell heißt, wie der Name schon sagt, nichts anderes, als dass ich versuche, meine Arbeit so effizienter zu gestalten, dass ich eben 10, 15, vielleicht auch 20% meiner Arbeitszeit einsparen kann. Und damit ist nicht gemeint, dass ich keine Mittagspause mehr mache oder nicht mehr Kaffee trinken gehe, sondern wirklich, also es geht um Prozessveränderungen, es geht darum, zum Beispiel Meetingzeiten zu kürzen, vielleicht auch einzelne Aufgaben ins Team zu delegieren. Habe ich ein schönes Beispiel auch aus dem Podcast bei mir, Svantia Abrahams, die das genauso macht und die für sich sehr klare Regeln aufgestellt hat, okay, wie kann das funktionieren und wie kann ich diese Arbeitszeit einsparen und so eben in 35 Stunden einen 40-Job machen. Das kann 40-Stunden-Job machen. Das kann funktionieren. Wichtig ist eben aber dabei, dass es nicht, also man muss da wirklich sehr stark auf das Thema Arbeitsverdichtung achten, sowohl von Arbeitgeberseite als auch von Arbeitnehmerseite, weil ein Modell, das von vornherein eben darauf basiert, dass ich nicht mehr Mittagessen gehe und keine Pausen mehr mache, das ist kein nachhaltiges Arbeitsmodell.
So. Also das mit anderen Worten, die Gefahr der Selbstausbeutung ist in diesem Fall am größten.
Absolut, absolut, tatsächlich. Also da muss man schon sehr genau hingucken. Es kann aber für manche Personen kann es eine ganz gute Lösung sein. Die müssen sehr gut in der Lage sein, Grenzen zu ziehen. Die brauchen gutes Selbstmanagement. So, es sind Menschen, die sich sehr gut da im Griff haben müssen. Das zweite Modell, das ich jetzt vorhin gerade schon erwähnt habe, ist das sogenannte Co-Leadership oder eben auch Top-Sharing auf Führungspositionen. Also da teilen sich 2 Personen eine Führungsposition. Das ist insofern ein sehr schönes Modell, weil man da halt wirklich eine Reduzierung der Arbeitslast erreicht, weil Aufgaben eben auf 2 Partner oder Partnerinnen aufgeteilt werden können. Wir wissen auch, dass das Modell andere Vorteile bietet und deshalb sieht man es ja auch zum Beispiel in Vollzeit. Wir kennen das Ganze auch als Doppelspitze aus der Politik oder teilweise auch aus der Wirtschaft. Warum wird das da gemacht? Naja, weil man natürlich zwei Personen mit einem viel größeren Kompetenzprofil als eine Person es haben kann, auf einer Position haben kann. Man weiß, dass man dadurch qualitativ Entscheidungen verbessert und tatsächlich auch eine höhere Akzeptanz dieser Entscheidungen im Team hat. Also da gehen qualitative Vorteile mit einher. Es führt auch oft dazu, dass eben dieses Modell Führung wieder attraktiver wird, weil wir heute auch das Problem haben, dass manche Menschen auch sagen, naja, also diese Idee, da alleine irgendwo an der Spitze zu stehen, die gefällt mir überhaupt nicht, da habe ich gar keine Lust drauf. Also es bedient so einen Menschen, die Lust haben auf kooperative Arbeit in Führung. So, für die ist das auch ein ganz tolles Modell. Die Schwierigkeit dabei, und das habe ich vorhin auch schon so ein bisschen anklingen lassen, ist tatsächlich einen geeigneten Partner oder Partnerin zu finden, weil es gibt tatsächlich Matching-Börsen, es gibt auch unternehmensinterne Matching-Börsen, aber es ist halt wirklich nicht so einfach, jemanden zu finden mit einem ähnlichen, der einen ähnlichen Job machen will und sich in einer ähnlichen Lebensphase vielleicht auch befindet. Deshalb ist es auch tatsächlich so, die Tandems, die ich kenne, die bleiben oft sehr lange zusammen. Also wenn man da mal jemanden...
Sorry, aber das heißt mit anderen Worten, dass man am besten beraten ist, wenn man sich selbst einsucht oder bevor man vom Arbeitgeber einen aufs Auge drückt.
Ja, ganz klar gesagt. Genau, also ich kenne auch ein schönes Beispiel aus meinem Podcast bei Merck, Patrick und Yvonne, die haben sich in einem Führungskräfteentwicklungsprogramm kennengelernt. So, und haben dann beide relativ gleichzeitig eine Familie gegründet mit anderen Partnern und haben dann entschieden, gemeinsam sich auf eine Stelle zu bewerben und arbeiten jetzt in einem Jobsharing-Modell. Der eine Montag bis Mittwoch und die andere Person Mittwoch bis Freitag. So, in einem ganz klassischen Modell. Also kann ein super guter Weg sein. Es gibt aber noch einen Mittelweg. Also wir haben schon gemerkt, dieses Thema Jobsharing ist nicht so einfach, da die passende Person zu finden. Ist auch so ein bisschen wie eine Arbeitsehe. Also wichtig ist da tatsächlich auch dieser persönliche Fit. Und es gibt ein drittes Modell, das ich sehr schön finde und das so ein bisschen die Vorteile aus beiden Welten, sage ich mal, vereint, und zwar das sogenannte Vertretermodell. Und das ist nichts anderes als diese Idee der Vertretung, die wir kennen aus Urlaubs- und Krankheitssituationen, wird auf die Führungsrolle umgelegt. Auch da habe ich ein schönes Beispiel bei mir im Podcast, Tobias Leisgang, der eben seine Arbeitszeit als Abteilungsleiter von 5 auf 4 Tage reduziert hat im ersten Schritt und später dann auf 3 Tage. Und die Kollegin, die ihn auch vorher im Urlaub schon vertreten hat, die hat an diesen Tagen die Führungsaufgaben übernommen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz tolles Modell, weil es zum einen ein super Personalentwicklungsinstrument ist. Also ich gebe damit Menschen, die sich in die Führungsrolle entwickeln wollen, die Möglichkeit, da wirklich unter Begleitung, so ein bisschen begleitetes Fahren da reinzuschnuppern und zu schauen, ist das was für mich? Es kann auch ein Modell für Menschen sein, die eher sich am Ende ihres Berufslebens befinden und sagen, hey, ich habe die Erfahrung, Expertise, aber der Job alleine ist mir zu stressig. Ich mache hier 2. Reihe und das ist für mich genau das Richtige jetzt. Hatte ich tatsächlich als ich gestartet bin, ich hatte einen Kollegen, der kurz vor der Rente war und der hat mich im ersten halben Jahr vertreten. Das war super. Und wir wissen eben auch, dass das ein Modell ist, das sehr einfach verständlich und sehr leicht zu implementieren ist und auch relativ wenig Aufwand mit sich bringt. Also da bin ich tatsächlich ein großer Fan, wird noch viel zu wenig gemacht aus meiner Sicht. Und das vierte und letzte Modell, das ist so ein bisschen ein Spezialfall. Da ist quasi sozusagen eine Erweiterung dieses Co-Leadership-Gedanken, nämlich das sogenannte Shared Leadership. Und da geht es tatsächlich darum, Führungsverantwortung in Teams zu delegieren. Das spielt jetzt ein bisschen auf das an, was wir ganz am Anfang hatten, also dieses Thema agiles Arbeiten, New Work. Da löst sich ja diese klassische Führungsrolle, so wie wir sie kennen, in einer Person eher auf, sondern Anteile dieser Führungsrollen werden auf verschiedene Rollen im Team verteilt. Das würde ich sagen, ist dann der Spezialfall für alle die mit dem anderen schon durch sind.
Kommen wir zu einem sehr sensiblen Thema, dem du, glaube ich, im Buch ein ganzes Kapitel gewidmet hast, die Kohle.
Wie sieht die Kohle.
Geld aus?
Ja,
super. Ja, was kann ich dann noch als Beschäftigter noch verlangen? Kann ich dann sagen, ja gut, es ist ja erwiesen, dass man nicht, wenn man mehr arbeitet, zeitlich dann auch mehr leistet. Ich möchte das gleiche Gehalt haben wie vorher. Ist das berechtigt?
Das kommt darauf an. Also die Antwort ist, es kommt darauf an. Und zwar der entscheidende Unterschied für mich liegt darin, ob ich wirklich dieselbe Arbeit leiste wie jemand in Vollzeit. Also bleiben wir Beispiel Effizienzmodell von vorhin. Wenn es jemand schafft, einen Job von 40 Stunden in 35 Stunden zu erledigen, dann finde ich, kann man sehr berechtigt die Frage stellen, warum sollte die Person dafür weniger Geld bekommen? Ich weiß, dass das in der Realität so ist, weil wir eben in der Regel nach Zeit honorieren, weil es einfach und messbar ist. Aber fair halte ich es nicht. So. Mhm. da, glaube ich, ist dann Verhandlungsgeschick gefragt. Wie das gehen kann, da können wir gleich noch drauf gucken. Und das andere Modell ist ja das, wenn wir eben eine echte Reduktion des Workloads haben. Also wenn ich zum Beispiel ein Vertretermodell habe und wirklich statt 5 Tagen nur 4 Tage arbeite, dann finde ich auch die 4 Tage Vergütung fair, also eine Vergütung für 4 Tage. Also ich glaube, das ist der wichtige Unterschied, den es zu machen gilt. Und das Problem ist natürlich, in unserer Arbeitswelt orientiert sich Vergütung eben in der Regel am Input, also an der Zeit, die ich brauche. Und deshalb gibt es ein paar Tricks oder Good Practices aus der Praxis, die ich schon gesehen habe bei Unternehmen. Was machen die, um dieses Thema Teilzeitarbeit oder Karriere in Teilzeit attraktiver zu machen? Ich habe vor kurzem wieder mit einer Unternehmensberatung gesprochen. Die haben zum Beispiel beschlossen, dass sie Boni nicht mehr kürzen bei Teilzeitkräften. Also dort kann ich es, und da der Bonus ist ein wirklich relevanter Anteil des Gehalts, in dem gesagt, bei uns kann jede Teilzeitkraft den vollen Bonus bekommen. Finde ich auf jeden Fall eine faire Maßnahme, ja, oder ein Schritt in die richtige Richtung. Was gibt es noch? Ich habe von Unternehmen gehört, die arbeiten mit pauschalen Überstundenquoten, weil das ist ja auch immer so eine Frage, wenn ich jetzt in der Branche arbeite, wo 40 Stunden nicht 40 Stunden sind. Und 40 Stunden vielleicht eher 44 Stunden sind. Was wird denn dann von mir als Teilzeitführungskraft erwartet? Das ist ja auch oft so eine Frage, die da dranhängt. Und die haben zum Beispiel gesagt, ja, wir rechnen mit 10% pauschaler Überstundenquote und die rechnen wir runter. Das heißt, wenn ich dort 20 Stunden arbeite, dann weiß ich, dann werden von mir 22 erwartet. Dann habe ich zumindest eine klare Erwartungshaltung. Ist auch ein Trick, um aus dem Problem so, es löst das Problem nicht, aber es macht es ein bisschen weniger schlimm, sagen wir mal so. Und es gibt da noch viele ganz, ganz verschiedene Krücken. Ich kenne Menschen, die es in vollzeitnahen Modellen geschafft haben, so flexible Arbeitsstunden für sich zu vereinbaren, die gesagt haben, ich arbeite in der Regel 32 Stunden, lass mich aber für 35 bezahlen. So, also da gibt es wirklich alle möglichen Konstrukte. Also da versuchen erfahrene Teilzeitführungskräfte versuchen dafür, sich dann Lösungen zu finden, oder es geht dann über vermögenswirksame Leistungen oder irgendwelche anderen Gehaltsbestandteile, die halt leichter verhandelbar sind als das originäre Gehalt. Aber es ist ein super schwieriges Thema und es gibt auch da leider keine einfache Antwort, solange wir in einer Wirtschaft unterwegs sind, die eben sich vor allem an Zeit orientiert oder wo sich Arbeitsleistung an Zeit orientiert.
Schön, man merkt, wie sehr du für das Thema lebst und ich weiß, das ist für mich sinnvoll. Zum Schluss noch vielleicht, es müssen nicht 3 sein, es können 5 sein, die Top-Tipps, sowohl vielleicht für Arbeitnehmer wie für Arbeitgeber. Das überlasse ich dir.
Die Top-Tipps, okay. Also ich glaube, so Richtung Arbeitgeber ist, habe ich, weiß nicht, wie viele Punkte es sind, aber da fallen mir jetzt 2 Dinge vor allem ein. Das erste ist, wenn ich als Arbeitgeber dann dieses Thema Teilzeitführung ran möchte, dann glaube ich, ist es super wichtig, mir zu überlegen, warum mache ich das eigentlich und das auch klar zu kommunizieren. Also mache ich das, weil ich mehr Diversität im Unternehmen brauche oder haben möchte? Mache ich das, weil ich es als Instrument zur Fachkräftesicherung sehe? Also diese strategische Einbettung ist super, super, super wichtig. Weil wir aus dieser, ich glaube, man muss als Unternehmen aus dieser Nummer raus, dieses Thema Teilzeit als so ein Zugeständnis Richtung ArbeitnehmerInnen zu sehen. Das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Schritt. Das zweite Richtung Unternehmen ist wirklich sich mit diesem Thema Modelle auch zu beschäftigen und zu gucken, was kann denn bei uns gut funktionieren? Was bieten wir auch ArbeitnehmerInnen an? Also da wirklich auch Unterstützung zu leisten und dann tatsächlich die Menschen auch im Doing zu unterstützen, gerade wenn wenig Erfahrung mit diesem Thema Führung in Teilzeit da ist. Dann lieber am Anfang ein bisschen reinbuttern, um Positivbeispiele zu schaffen, gerade am Anfang. Weil was oft passiert ist tatsächlich, dass es Unternehmen gibt, die dann sagen, naja, das machen wir jetzt und dann geht's schief. So. Und das ist dann besonders blöd, weil dann haben wir so ein super prominentes Negativbeispiel und die nächsten 15 Jahre werden alle sagen, aber damals, die Frau Huber, die hat doch, und an das werden sich alle erinnern. Und es wird sich niemand daran erinnern, dass es vielleicht auch ein gutes Beispiel gab. Also da wirklich das dann auch entsprechend zu begleiten und da erstmal wirklich Erfahrungen zu sammeln. Richtung BewerberInnen oder Teilzeitführungskräfte, glaube ich, habe ich schon viele Punkte gesagt. Was mir immer wichtig ist, ist, glaube ich, dieses zum einen dieses Selbstverständnis. Also ich habe heute schon ein Seminar gehalten heute Vormittag und da hat schon wieder jemand gesagt, ja, aber ich arbeite ja nur in Teilzeit. So. Wenn man dann die Menschen fragt, ja, was machst du denn so mit dem Rest deiner Zeit? Dann so, ja, okay, ich war halt schon einkaufen, dann habe ich 3 Kinder gewickelt und in den Kita gebracht und keine Ahnung. Also sich so da auch mal öfter auf die Schulter zu klopfen und sagen, okay, ich definiere für mich meinen Begriff von Arbeit auch neu. Es gibt jetzt Arbeit, für die ich bezahlt werde und Arbeit, für die ich nicht bezahlt werde. Und beides ist Arbeit, ja, kostet mich Zeit, kostet mich Energie und Kraft, aber nur für den einen Teil bekomme ich Kohle. Und das sich immer wieder bewusst zu machen und entsprechend auch da so am eigenen Mindset zu schrauben, das tut erfahrungsgemäß ganz gut. Und der andere Punkt ist eben wirklich das, was ich vorhin schon gesagt habe, sich schlau zu machen, sich über Modelle zu informieren, sich Leute anzugucken, vielleicht auch in der eigenen Branche. Finde ich denn da gute Beispiele? Wie machen die das? Wie kann das funktionieren? Und dann mit einer konkreten Idee an den Arbeitgeber ranzutreten und nicht darauf zu warten, dass der Arbeitgeber eine Idee hat, wie es gehen kann. Weil es gibt Unternehmen, die das haben, aber das sind wirklich die allerwenigsten. Und da bin ich gut beraten, da ein bisschen Energie und Vorbereitungsarbeit auf der eigenen Seite reinzustecken.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, liebe Johanna. Ich hoffe, wir konnten speziell du natürlich, ein klein bisschen den Unternehmen so ein bisschen Mut machen, sich zu trauen und den Arbeitnehmern sowieso. Ja, herzlichen Dank und schönen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank, Wolfgang. Hat sehr viel Spaß gemacht.